Eine Ente ist etwas im Medienbetrieb, was kein körperliches Tier ist, sondern schlicht und einfach eine Falschmeldung, auf die möglicherweise Redakteurinnen und Redakteure reinfallen. Mir ist das auch schon zweimal passiert. Einmal in der Wunschproduktion, dass tatsächlich der Attac-Kongress den Oberbürgermeister der Stadt Freiburg wegen seiner Polizeipolitik ausladen würde. Und zum Letzt ist es mir passiert, als die Mediengerilla in Freiburg lanciert hat, dass das Studentenwerk sein Public Viewing absagt, weil der Andrang zu hoch ist und man staune, es hätte auch jedem doch offenkundig sein können, dass die Beschäftigten des Studentenwerks, da sind ja viele mit Migrationshintergrund, nichts recht zum Feiern angesichts der EM übrig ist, angesichts der Abschiebepolitik in dieser Stadt. Am Wochenende nun erschien ein neues Gedrastgedicht in der Süddeutschen Zeitung zum Thema Griechenland. Sehr viel Wirbel hat das Gedicht an sich nicht produziert, nicht wie vor einem Monat sein Israel-Gedicht. Diesmal gab es eher Aufregung durch einen Artikel dazu in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der behauptete, das Satiremagazin Titanic hätte das Gedicht geschrieben und der Süddeutschen Zeitung untergejubelt. Daraufhin wurde die Süddeutsche Zeitung von vielen Seiten gescholten. Sie vernachlässige nur für den Scoop die Sorgfaltspflicht. Doch kann ein großes Nachrichtenblatt so einfach hinters Licht geführt werden?
Schlussendlich war nach dem Wochenende klar, Günter Krass hatte das in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte Gedicht selbst geschrieben. Die Titanic hatte mit dem Gedicht nichts zu tun. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wollte mit ihrer Behauptung, die Titanic hätte der Süddeutschen Zeitung das Gedicht nur untergejubelt, nur verdeutlichen, dass der alte Mann Günter Krass nicht mehr so ernst genommen werden sollte. Ob das Gedicht gut oder schlecht, hochwertig oder nicht ist, ob die Titanic oder Krass besser schreibt, soll hier mal keine Rolle spielen. Es drängt sich diesbezüglich eher die Frage auf, wie leicht wäre es denn wirklich, einem Presseorgan eine Falschmeldung unterzujubeln? Dazu spreche ich mit Holger Stark, Ressortleiter Deutschland des Wochenmagazins Der Spiegel. Aber zuerst einmal geht bei der ganzen Geschichte zu bedenken, diese durchaus lustige Geschichte, wer ist nun der Autor des Gedichtes, sagt insbesondere etwas über die Mediennutzer aus, die die Nachricht der Frankfurter Allgemeinen Wochenzeitung aufnahmen und sofort als bare Münze verbreiteten. Aber kann denn sowas wirklich in real passieren? Ein Gedicht einer Zeitung unterjubeln?
Im Spiegel, glaube ich, würde sowas, also gesetzt den Fall, es wäre ein Fake, nicht passieren, weil wir in jedem Fall immer mit dem Autor telefonieren würden. Wir würden nie irgendwas, was bei uns eingeht und unter einer vermeintlichen Absenderadresse eingeht, dann eins zu eins ins Blatt heben, sondern wir würden an den Autor anrufen, wir würden auch noch in der Regel an dem Text arbeiten, wir würden fragen, ob er dafür Geld haben möchte oder nicht. Und also wir würden in den Dialog mit dem Autoren treten und dann müsste schon eine fantastische Fälschung sein, dass sich jemand wie Krass ausgibt, der über eine gefälschte E-Mail-Adresse und Telefon und so verfügt.
Wäre tatsächlich etwas kompliziert, was Krass angeht. Aber es ist ja schon zumindest bei anderen Zeitungen der Fall, dass sie zum Beispiel von der dpa was reinkommt, einfach abschreiben. Das heißt, dass wenn da bei der dpa was falsch kommt, kommt es auch in anderen Medien falsch rüber. Gibt es denn eine Anekdote, wo es wirklich mal eine Falschmeldung gab, die auch von euch publiziert worden ist?
Dem Spiegel passiert sowas, glaube ich, aus den beschriebenen Gründen nicht und auch, weil wir als Wochenmagazin dann einen ganz anderen Rhythmus haben. Aber Spiegel Online zum Beispiel, die sind mit Sicherheit nicht davor gefeit. Generell gilt, glaube ich, die Regel, je schneller du publizieren musst, umso größer ist die Gefahr, dass dir was unterläuft. Du hast eben dpa schon angesprochen. Die haben das schon gemacht. Es ist neulich ein richtig interessanter Fall gewesen, wo jemand eine gefälschte Webseite aufgesetzt hat, um das richtig auszutesten und dann Pressemitteilungen verschickt hat eines gefakten Verbandes, den es in Wahrheit gar nicht gibt. Und dann haben die Kollegen der Nachrichtenagenturen einmal auf Google geschaut, also die Pressemitteilung ging ein, dann haben sie einmal auf Google geschaut, ob es diesen gefälschten Verband im Netz tatsächlich gab. Und der poppte dann auch hoch, weil es diese gefälschte Website eben, die extra für diesen Zweck angemeldet worden ist, gegeben hat. Und dann war sozusagen der Doppelcheck gegeben, aha, Pressemitteilung und Website im Internet, das muss ja authentisch sein und peng, ging die Agentur raus. Und das haben dann auch verschiedene Websites im Netz, eine ganze Reihe von seriösen Websites auch übernommen. Das ist natürlich hochnotpeinlich. peinlich und darf eigentlich gutem Journalismus nicht passieren. Passiert aber dann, wenn der Konkurrenzdruck wahnsinnig groß ist, die Arbeitsbedingungen schlecht und wenn jede Minute zählt, weil jeder der Erste sein möchte.
Zur Schnelligkeit kommen wir vielleicht nachher nochmal, ist, wie ob es möglich ist, Falschmeldungen den Medien unterzujubeln. Das heißt ja so schön, im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Wenn es einen Krieg gibt, ist es ja auch für Journalisten etwas schwierig, in jeder Kriegssituation zu sein, ist ja auch extrem gefährlich. In der Geschichte hatten wir es schon oft genug, dass irgendwie Medien hinters Licht geführt wurden, weil es natürlich immer einen Staatsapparat dahinter gibt, der Pressemitteilungen gibt, Fotos gibt etc. und alles kann man fälschen. Ist es denn besser geworden, die Recherche dazu?
Glaube ich nicht. Würde ich wahrscheinlich sogar eher andersrum sagen und würde sagen, dass die Recherche zunehmend schlechter wird, weil einfach der Zeitdruck größer wird, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, aber weil auch Recherche immer mühsamer wird und komplizierter und auch oft teurer. Ich kann es vielleicht ein Beispiel nennen, die ein bisschen weiter wegspielen, die aber für uns beim Spiegel interessant gewesen sind. Das eine war, dass die syrische Opposition vor 3-4 Wochen von einem Schiff berichtet hat, was angeblich Kurs Syrien genommen habe und auf dem Waffen gelagert seien. Und diese Meldung wurde dann am Freitagabend verbreitet. Wir haben auch eine vorsichtige Meldung dazu im Spiegel gemacht. Das Schiff ist dann hat wahnsinnige Wellen von internationaler Aufmerksamkeit gegeben. Die israelische Regierung hat sich eingeschaltet, die Amerikaner wurden nervös, die Reederei hat ein Wochenende Krisendienst gemacht und so. Alles zurückgehend auf die Behauptung der syrischen Opposition, dass auf diesem Schiff Waffen für das Regime in Damaskus gelagert waren. Das Schiff wurde dann angehalten in der Türkei. Erdogan, der Premierminister, hat sich eingeschaltet, hat eine offizielle Untersuchung angekündigt und es wurde dann in dem Hafen von einer türkischen Delegation richtiggehend untersucht und es stellte sich am Ende heraus, auf diesem Schiff waren keine Waffen, sondern es war Equipment für Turbinen, also Industrieanlagen und ein bisschen Sprengstoff, der aber für ein mazedonisches Bergwerk gewesen ist. Also da hat die syrische Opposition was behauptet, ob bösartig oder gutartig, weil sie das dachten. Das ist dann aber einfach so nicht wahr, das sei mal dahingestellt. Aber in jedem Fall war das einfach schlichtweg eine Falschinformation, die aber 3, 4, 5 Tage lang richtig die Weltöffentlichkeit in Atem gehalten hat und natürlich erstmal der Opposition genützt hat und dem syrischen Regime geschadet hat. So, das ist so einer dieser Fälle, wo es extrem schwer ist, vernünftig zu verifizieren, was stimmt wirklich. Kannst du eigentlich erst in dem Moment, wo du dann das Schiff selber angeguckt hast oder wo das Schiff unter Augen internationaler Beobachter angeschaut worden ist. Bei so einem Punkt muss Journalismus im Zweifelsfall auch vorsichtig sein und sagen, es gibt da die Behauptung, da sind Waffen drauf. Ob das dann so stimmt oder nicht, ist nochmal dahingestellt, aber dann muss man sich als Journalist einen Schritt zurücknehmen, einen Schritt zurücktreten und sagen, ich kann das an dieser Stelle nicht verifizieren. Es gibt den Vorwurf, die Anklage quasi der syrischen Opposition, die sagt, da sind Waffen drauf, das wird jetzt aufgeklärt und wenn eine internationale Beobachterkommission sich das angeschaut hat, werden wir es am Ende wissen. Ja. Du stehst dann ab irgendeinem Punkt vor der Frage, machst du da gar nichts, weil du da keinen Zugang zu hast und da nicht hinkommst, also berichtest du darüber dann gar nicht. Oder aber versuchst du, die Bilder, die vorhanden sind, zu überprüfen, soweit es geht und dann aber auch klar zu sagen, die Quelle ist syrische Opposition, das ist mutmaßlich Homs, aber ganz genau können wir es nicht sagen. Oder du verzichtest auf Berichterstattung, was natürlich dann letztlich in der Weltöffentlichkeit auch nur begrenzt nützt und im Zweifel auch der syrischen Opposition nur begrenzt.
Bleiben wir doch mal kurz beim Krieg und bei dem Thema, dass die Wahrheit zuerst stirbt. Wenn ihr hier berichtet von Kriegen, gibt es denn einen Versuch, das irgendwie zu beeinflussen? Dass die UN zum Beispiel versucht, die Berichterstattung in eine bestimmte Richtung zu drücken, wird das sichtbar?
Das findet, glaube ich, alles sehr viel subtiler statt. Durch die persönlichen Kontakte, die sich dann etablieren. Die UN sind vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil die sehr weit weg auf einer Art ist und ein relativ abgehobener Wasserkopf, der relativ wenig aktive Medienarbeit macht. Aber die verschiedenen Ministerien, das Kanzleramt, also diese Institutionen oder auch die NATO in Brüssel oder so, da findet das sehr viel intensiver statt. Und das läuft dann einfach über direkte Kontakte, über Hintergrundgespräche, wo auch mal eine exklusive Information rübergeschoben wird, die aber natürlich in eine bestimmte Richtung geht. Oder wenn man die Konsequenzen daraus sich dann anguckt, eigentlich nicht anderes zulassen, als dass da jetzt mehr eingegriffen werden muss oder so. Also das sind so Versuche, praktisch einer Geschichte einen Spin zu geben, eine bestimmte Tendenz, eine Richtung, die natürlich ganz klar genutzt werden, wo es manchmal auch dubiose Werbeagenturen oder PR-Agenturen gibt, die dazwischen geschaltet sind, die dann mit exklusiven Bildern operieren und mal was anbieten, die aber natürlich dann eine ganz klare Botschaft gleichzeitig beinhalten. Das findet statt. Das findet ganz genauso auch in anderen Sektoren statt, also in der Wirtschaftsberichterstattung und so. Ne? Und letztlich, glaube ich, ist auch da ein guter Journalist oder ein professioneller Journalist gefordert, das zu wissen, zu erkennen und zu gucken, dass er da entsprechende Filter einbaut.
Wir kommen ja jetzt schon langsam ab von der Kriegsberichterstattung. Und dann würde ich noch mal ganz kurz zum Thema Schnelligkeit, was wir vorhin schon angesprochen hatten, kommen. Das Internet bietet ja inzwischen so einige Möglichkeiten, zum Beispiel mal schnell noch eine Information von Wikipedia abgreifen, ohne dann doch jedes einzelne Detail, was zum Beispiel auf Wikipedia steht, zu verifizieren. Stehen darunter Quellen, wird dann schon stimmen. Passiert das denn auch in den großen Medien? Also natürlich wird es passieren, aber gibt es da einen großen Aufpasser sozusagen, der da mehr drauf achtet, oder passiert es schon immer mehr?
Es gibt das sehr schöne Beispiel der Bild-Zeitung, die als Karl Theodor zu Guttenberg zum Minister vereidigt worden ist, sich den Spaß gemacht haben und auf der Titelseite der Bild-Zeitung praktisch halbseitig alle, ich glaube 24 oder so Vornamen von zu Guttenberg abzudrucken. Und diese 24 Vornamen haben sie genommen aus Wikipedia. Es hatte sich aber gerade bei Wikipedia jemand den Spaß gemacht und ich glaube an Stelle 17 oder 18, also irgendwo weit hinten im Dickicht, einen zusätzlichen Vornamen einzuschummeln. Sodass die Bild-Zeitung mit 1,5 Millionen Exemplaren am nächsten Morgen den Vornamen von Guttenberg oder die Vornamen von Guttenberg abgedruckt hat, die auf Wikipedia stammten, und da war also ein nicht existenter weiterer Vorname eingeschmuggelt. Das war so peinlich, dass sich die Bild dafür nicht nur am nächsten Tag entschuldigen musste, sondern dass beispielsweise auch im Spiegel seitdem die Anweisung gilt, Wikipedia als Primärquelle ist nicht ausreichend. Da kann man natürlich nachschauen, uns aber Sachen aus Wikipedia 1:1 zu übernehmen, geht einfach nicht. Wir haben aber auch eine Dokumentation im Spiegel, das heißt, wir haben 30 Leute, die richtig nur Fakten checken und die sich dann einfach andere Quellen, also Munzinger Archiv beispielsweise oder so, dessen bedienen. Ich glaube aber, in dem Maß, in dem Tempo immer wichtiger wird und in dem vor allem die Online-Seiten immer schneller sein müssen, ist natürlich die Gefahr extrem groß, auf irgendeiner halbseitigen Website zu landen und zu sehen, oh ja, passt schon, da steht das ja auch, und eine Sache dann erstmal rauszuhauen.
Falschmeldungen passieren also laut Holger Stark gerade bei den sogenannten schnellen Medien. Korrekturinstanzen gibt es bei solchen Medien nicht. Es herrscht immer Zeitdruck. Das Netz bietet hier dann sowohl die Möglichkeit einer Korrekturinstanz, siehe Bildblog, oder die Websites zu den angeblich selbstgeschriebenen Doktorarbeiten. Ebenso ist das Internet klar für Journalisten auch ein riesiger Pol für Recherche. Und auch fürs Aufschnappen und Weiterverbreiten von Falschmeldungen. Diese wiederum können dann im Netz sehr schnell reproduziert werden. Dadurch werden die Informationen jedoch nicht wahrer. Und im Konkurrenzkampf der Medien wird schnell das vernachlässigt, was Holger Stark als wichtiges Journalistenhandwerk betont. Es wird häufig die Distanz vernachlässigt, die es für die Recherche und Vermittlung richtiger Informationen braucht. Wer schnell arbeitet, übernimmt auch schnell die Informationen, die ein Kanzleramt rüberreicht, oder eben mal angebliche Ergebnisse von Pseudowissenschaftlern, wenn diese gut in die eigene Weltsicht passen. Daher, alle Mediennutzer und Nutzerinnen sollten immer den Kopf beim Lesen einschalten, insbesondere bei den schnellen Medien. Aber auch alle anderen haben immer die eigene Ideologiebrille auf, die dazu beiträgt, über bestimmte Dinge zu berichten und andere wegzulassen. Da hilft nur doppelt prüfen und nicht glauben. Große wie kleine Medien vermitteln das Weltgeschehen.
Sagt Vera.